Also, das muss mir mal jemand logisch erklären. Warum ist der mittelständische Maschinenbauer, der irgendwo in der schwäbischen Provinz hochspezialisierte Ventile baut, plötzlich im gleichen Atemzug mit einem riesigen Energieversorger zu nennen?
Ich verstehe das vollkommen.
Schulung Digital, der B2B-Podcast für digitale Weiterbildung. Dieser Podcast wird präsentiert von Kiyuno. Online-Schulungen für Ihr Unternehmen. Fokussiert, rechtssicher und sofort einsatzbereit.
Es gibt ja im Geschäftsleben immer mal wieder so Sätze, die klingen im ersten Moment total logisch und auch wunderbar beruhigend.
Oh ja, davon gibt es einige.
Richtig. Einer davon lautet oft, wir sind doch kein Energieversorger und auch kein Krankenhaus. Dieses neue NIS-2-Gesetz betrifft uns also sowieso nicht.
Ein echter Klassiker momentan.
Genau. Man nickt das dann so ab, hakt das Thema gedanklich als reines IT-Kritis-Problem ab und wendet sich beruhigt wieder dem Tagesgeschäft zu. Aber genau deshalb machen wir in der heutigen Ausgabe von Schulung Digital eine tiefgreifende Analyse. Wir zerlegen mal, was da wirklich dahinter steckt.
Ja, und das ist auch bitter nötig.
Weil dieses scheinbar verlässliche Bauchgefühl momentan das wahrscheinlich größte Sicherheitsrisiko für europäische Unternehmen ist. Speziell, wenn sie im Bereich Learning and Development oder in einer Führungsposition arbeiten.
Es ist wirklich ein extrem gefährlicher Trugschluss. Die Realität sieht nämlich völlig anders aus. Wenn man sich mal die Recherche unserer Fachredaktion ansieht, dann sprechen wir hier von einer echten tektonischen Verschiebung in der Regulierung. Und das trifft den Mittelstand massiv.
Lass uns da direkt mal in die nackten Zahlen gehen. Vor dem NIS-2-Umsetzungsgesetz, das ja am 6. Dezember 2025 in Kraft trat, fielen in Deutschland etwa 4.500 Organisationen unter diese staatliche Regulierung.
Richtig, das war der alte Stand.
Und jetzt geht das BSI, also das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, von rund 29.500 betroffenen Unternehmen und Institutionen aus.
Ja, Wahnsinn, oder?
Das ist fast eine Versiebenfachung. Es wirkt auf mich so, also als hätte man die VIP-Gästeliste für einen extrem exklusiven Club über Nacht einfach mal massiv erweitert.
Schönes Bild.
Aber der Türsteher hat den neuen Gästen überhaupt keine Einladung geschickt. Stattdessen verlangt er, dass sie als Unternehmen selbst herausfinden, ob sie auf der Liste stehen. Und wehe, sie tauchen am Eingang nicht auf und weisen sich aus. Dann hagelt es richtig Strafen.
Der Vergleich trifft die aktuelle Situation ziemlich perfekt, ne? Der Staat kommt eben nicht proaktiv auf Sie zu und überreicht Ihnen eine Urkunde mit der Aufschrift »Herzlichen Glückwunsch, Sie sind jetzt wichtig«.
Schön wär's.
Ja, absolut. Aber die Bringschuld liegt komplett bei Ihnen als Unternehmen. Sie müssen diese Prüfung nach § 28 des BSI-Gesetzes, dem BSIG, selbst durchführen. Und zwar rechtssicher und vor allem dokumentiert.
Moment, rechtssicher ist immer so leicht gesagt. Wenn ich mir anschaue, wie unglaublich komplex und verschachtelt solche Gesetzestexte sind, also wie soll man das machen, ohne sofort eine teure Heerschar von Anwälten zu engagieren?
Dafür habe ich heute etwas mitgebracht. Ein konkretes Arbeitsmaterial, das Ihnen genau diese Ersteinschätzung erleichtern soll. Und zwar den sogenannten Betroffenheitsprüfbogen.
Ah, okay.
Das ist eine siebenseitige Arbeitsunterlage. Ein wirklich praktisches Hilfsmittel, um dieses Bauchgefühl, von dem du sprachst, durch eine rechtssichere Struktur zu ersetzen.
Aber mal Hand aufs Herz, schützt mich so ein angekreuztes PDF wirklich davor, von den Behörden komplett auseinandergenommen zu werden, wenn ich wettenwendig doch falsch entscheide?
Es geht bei diesem Bogen ja nicht darum, dass das PDF eine magische Schutzwand gegen Bußgelder ist. Es geht um den dokumentierten Prüfpfad. Na, wenn eine Aufsichtsbehörde anklopft und fragt, warum haben Sie sich eigentlich nicht registriert?
Dann kann ich nicht einfach sagen, unser IT-Leiter hatte da so ein Gefühl, dass wir zu klein sind.
Exakt. Sie brauchen etwas schwarz auf weiß. Dieser Bogen zwingt Sie, die Kriterien des Gesetzes Schritt für Schritt durchzugehen. Sie halten fest, auf welcher Grundlage Sie sich für ein wir sind drin oder wir sind raus entschieden haben. Er liefert Struktur, wo sonst halt oft Panik oder schlichtweg Ignoranz herrscht.
Okay, super. Dann lassen Sie uns diesen Prüfpfad jetzt mal gemeinsam abgehen, damit Sie genau wissen, was da auf Sie zukommt. Wir skizzieren das jetzt. Erst die Systematik, dann die häufigste Falle bei der Einschätzung und am Ende leiten wir konkrete Handlungsanweisungen für L&D und Führungskräfte ab.
Klingt nach einem guten Plan.
Wenn ich das Dokument richtig lese, beginnt die Systematik nach § 28 BSIG nicht direkt bei der Unternehmensgröße, wie man ja eigentlich vermuten könnte, oder?
Richtig. Die Reihenfolge ist Gesetz. Es ist immer ein zweistufiger Prozess, der zwingend nacheinander erfolgen muss.
Okay, also Stufe 1 ist?
Stufe 1 ist die Einrichtungsart. Also ob sie in Anlage 1 oder Anlage 2 des Gesetzes fallen. Und Stufe 2 sind erst die Größenschwellen. Ohne die richtige Einrichtungsart bringt ihnen die Betrachtung der Größe gar nichts. Und wer in der falschen Branche ist, ist schlichtweg nicht betroffen.
Okay, verstehe. Aber bevor wir da überhaupt ankommen, stolpere ich im Dokument über einen Schritt 0. Was hat es denn damit auf sich? Warum starten wir nicht einfach bei 1?
Schritt 0 ist der Filter für die absoluten Sonderfälle. Das sind die Fälle, bei denen diese klassische zweistufige Logik komplett ausgehebelt wird.
Hast du da Beispiele?
Ja, laut der Recherche unserer Fachredaktion greift eine Ausnahmeregelung, wenn sie beispielsweise Betreiber von kritischen Anlagen sind, qualifizierte Vertrauensdienste anbieten, Top-Level-Domain-Registries betreiben oder ein DNS-Diensteanbieter sind.
Wow, okay. Das klingt alles schon sehr nach dem absoluten Kern des Internets und unserer digitalen Infrastruktur.
Ist es auch. Für diese Akteure endet die Prüfung sofort. Die sind einfach immer erfasst.
Ah, also völlig unabhängig von ihrer Unternehmensgröße.
Ganz genau. Egal ob Startup mit 5 Leuten oder riesiger Konzern. Sie gelten dann automatisch als besonders wichtige Einrichtung. Der Gesetzgeber sagt hier quasi, egal wie klein ihr seid, wenn ihr das Internet am Laufen haltet, seid ihr voll im Fokus.
Gut, aber das betrifft ja eher die absoluten Spezialisten, ne? Für die restlichen 99% der Unternehmen da draußen geht es dann klassisch mit Schritt 1 weiter.
Mhm, genau.
Und hier wartet, wenn ich mir die Materialien so ansehe, direkt die erste riesige Falle. Wir sprechen über die Anlagen 1 und 2 des Gesetzes. Die definieren ja diese Einrichtungsarten.
Richtig.
Anlage 1 enthält die klassischen kritischen Infrastrukturen. Also Energie, Verkehr, Finanzen, Gesundheit, Wasser. Da sagt mein gesunder Menschenverstand direkt, na klar, das Krankenhaus und das Stromnetz, die müssen vor Hackern geschützt sein. Das leuchtet jedem ein.
Absolut.
Aber was passiert in Anlage 2? Warum explodieren die Zahlen der betroffenen Unternehmen denn plötzlich so dramatisch?
Tja, weil die EU in Anlage 2 Branchen aufgenommen hat, die sich selbst oft überhaupt nicht als kritische Infrastruktur begreifen.
Zum Beispiel?
Wir reden hier über das verarbeitende Gewerbe, speziell den Maschinenbau. Wir reden über die Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen, also quasi die komplette Automotive-Zulieferkette.
Ach krass.
Ja, und dazu kommen noch die industrielle Produktion und Verarbeitung von Lebensmitteln, die Abfallbewirtschaftung und ganz explizit auch Forschungseinrichtungen.
Aber warum? Also das muss mir mal jemand logisch erklären. Warum ist der mittelständische Maschinenbauer, der irgendwo in der schwäbischen Provinz hochspezialisierte Ventile baut, plötzlich im gleichen Atemzug mit einem riesigen Energieversorger zu nennen?
Das ist eine gute Frage.
Das fühlt sich doch für diesen Unternehmer völlig unverhältnismäßig an, wenn ihm plötzlich solche kritisähnlichen Auflagen drohen.
Ich verstehe das vollkommen. Wenn man isoliert nur auf das einzelne Ventil schaut, wirkt das natürlich extrem unverhältnismäßig. Aber man muss verstehen, warum die Europäische Union diesen drastischen Paradigmenwechsel vollzogen hat.
Okay.
Es geht um hochkomplexe Lieferketten und kaskadierende Effekte. Wissen Sie, Hacker greifen heutzutage nicht mehr zwingend das bestens gesicherte Hauptwerk eines Automobilkonzerns direkt an.
Weil das viel zu schwer ist.
Exakt. Die Firewalls da sind viel zu hoch. Die Budgets riesig. Also suchen sie sich das schwächste Glied in der Kette. Und das ist dann oft dieser mittelständische Zulieferer, der zwar exzellente Ventile baut, aber bei der IT-Sicherheit vielleicht noch, sagen wir mal, auf dem Stand von 2015 ist.
Mhm. Ich ahne, worauf das hinausläuft.
Wenn dieser Zulieferer jetzt durch Ransomware lahmgelegt wird, stehen 3 Tage später bei dem großen Automobilkonzern die Bänder still, weil die Teile fehlen. Der wirtschaftliche Schaden für ganz Europa ist in so einem Fall gigantisch.
Ah, verstehe. Das heißt, Anlage 2 ist im Grunde das gesetzliche Eingeständnis, dass unsere Wirtschaft mittlerweile so extrem digital vernetzt ist, dass der Ausfall eines scheinbar kleinen Rädchens das ganze Getriebe blockieren kann?
Das hast du perfekt zusammengefasst. Das ist der absolute Kern der NIS2-Richtlinie. Die EU zieht den Sicherheitszaun einfach sehr viel weiter, um genau diese gefährlichen Dominoeffekte zu verhindern. Deshalb sind plötzlich Branchen reguliert, die vor ein paar Jahren noch völlig unter dem Radar flogen.
Okay, verstanden. Die Einrichtungsart ist also das Ticket für die Prüfung. Ohne Zuordnung zu Anlage 1 oder Anlage 2 bin ich direkt raus.
Genau so ist es.
Aber wenn ich in Anlage 2 stecke, also bleiben wir mal bei unserem Ventilhersteller, dann geht es im Prüfbogen weiter zu Schritt 2, den Größenschwellen.
Richtig.
Und wenn ich mir die Recherchen unserer Fachredaktion ansehe, scheitern hier unfassbar viele Unternehmen beim simplen Lesen des Gesetzes. Es gibt da drei Kriterien, ne? Mitarbeiterzahl, Jahresumsatz und Jahresbilanzsumme. Wo liegt da der Fehler?
Der größte Lesefehler liegt in der Verknüpfung dieser drei Kriterien. Die Leute lesen die Schwellenwerte und denken sich, ach, Umsatz und Mitarbeiter, das passt bei uns nicht beides zusammen. Wir sind raus.
Aber das ist falsch.
Ja, die gesetzliche Logik ist wesentlich gemeiner. Die Mitarbeiterzahl steht im Gesetz nämlich alternativ zum sogenannten Finanzkriterium.
Okay.
Innerhalb dieses Finanzkriteriums stehen Umsatz und Bilanzsumme jedoch kumulativ. Beide müssen also überschritten sein.
Warte mal. Das musst du mir jetzt etwas genauer aufdröseln. Das klingt jetzt doch ein bisschen nach einer sehr trockenen Jura-Vorlesung.
Kein Problem. Wir machen das an einem Beispiel.
Ja. Lass uns bei unserem Ventilhersteller bleiben. Anlage 2, da machen wir einen Haken dran. Der ist drin. Nehmen wir mal an, der hat 80 Beschäftigte.
Mhm.
Damit liegt er über der Schwelle von 50 Mitarbeitern, ab der man im Gesetz ja wohl als wichtige Einrichtung gilt. Aber sagen wir, das letzte Jahr lief für ihn miserabel. Die Lieferketten waren gestört, der Umsatz ist total eingebrochen und liegt bei mickrigen 2 Millionen Euro.
Okay, 2 Millionen?
Und die Bilanzsumme ist auch kaum der Rede wert. Die finanzielle Schwelle liegt ja im Gesetz eigentlich bei 10 Millionen Euro. Ist dieser Maschinenbauer dann trotzdem eine wichtige Einrichtung nach Anlage 2?
Er ist voll erfasst. Punkt.
Was? Echt jetzt?
Ja. Ein niedriger Umsatz rettet das Unternehmen in diesem Fall überhaupt nicht.
Aber das ist doch Wahnsinn. Der macht kaum Umsatz, kämpft vielleicht gerade echt ums Überleben, aber nur weil er über 50 Leute auf der Payroll hat, drückt ihm der Staat jetzt die vollen NIS-2-Pflichten auf. Das treibt doch jeden Mittelständler in den Wahnsinn.
Das mag hart klingen, aber ja, so sieht es aus. Die Mitarbeiterzahl allein reicht aus, um die Schwelle zu reißen, eben weil sie alternativ zum Finanzblock steht.
Wahnsinn.
Der logische Gedanke der EU dahinter ist ja folgender. Ein Unternehmen mit 80 Mitarbeitern hat bereits eine gewisse organisatorische Komplexität, ne?
Ja, klar.
Es gibt viele Endgeräte, Dutzende E-Mail-Postfächer, vernetzte Maschinen. Es bietet also eine entsprechend große Angriffsfläche für Hacker.
Okay, das leuchtet technisch schon ein.
Und umgekehrt funktioniert dieses Spiel übrigens genauso. Stellen Sie sich vor, Sie sind ein hochautomatisiertes Tech-Startup in der Forschung.
Forschung ist Anlage 2, richtig?
Genau. Und dieses Startup hat nur 30 Mitarbeiter. Aber durch einen riesigen Deal weist es plötzlich 20 Millionen Umsatz und 15 Millionen Bilanzsumme aus.
Oh, dann bin ich also auch drin, weil ich den kumulativ verknüpften Finanzblock, also Umsatz und Bilanzsumme, beides über 10 Millionen voll erfüllt habe, richtig?
Exakt.
Selbst wenn ich nur 30 Leute bin.
Ganz genau so ist es. Und dieser Lesefehler führt aktuell dazu, dass sich Hunderte, vielleicht sogar Tausende Unternehmen fälschlicherweise in Sicherheit wiegen. Die schauen auf ihren Umsatz, sehen, ach, wir sind unter der 10-Millionen-Grenze und klappen das Gesetzbuch freudig wieder zu.
Ein fataler Fehler, wenn sie gleichzeitig 60 Mitarbeiter beschäftigen.
Absolut.
Das ist wirklich ein massiver Stolperstein, den man sich rot anstreichen muss. Aber lass uns das mal noch ein bisschen komplexer machen. In der Realität sind Unternehmen ja selten isolierte Einzelkämpfer, oder?
Wohl wahr.
Im Prüfbogen gibt es einen großen, detaillierten Block zum Thema Verbundunternehmen und Konzernstrukturen. Die sogenannte Konzernzurechnung.
Ein ganz heikles Thema.
Nehmen wir an, unser Ventilhersteller mit den 80 Mitarbeitern hat eine kleine Tochtergesellschaft, die sich nur um den Vertrieb in Frankreich kümmert. Das ist eine eigene GmbH mit, sagen wir, nur 10 Leuten. Zählen die jetzt zusammen? Also wie betrachtet das Gesetz solche Konstrukte?
Hier stützen wir uns auf eine etablierte EU-Empfehlung. Das ist die 2003/361 EG, falls das jemand nachschlagen möchte. Die wird normalerweise zur Definition von kleinen und mittleren Unternehmen herangezogen.
Okay.
Und die strikte Grundregel dort lautet: die Mitarbeiter und die Finanzzahlen von Mutter- und Tochtergesellschaften, also von verbundenen Unternehmen und Partnern, die werden grundsätzlich addiert.
Warte mal, aber die Tochtergesellschaft ist doch eine völlig eigenständige juristische Person.
Das ist dem Gesetz an dieser Stelle erstmal egal.
Aber die haben doch ein eigenes Türschild, einen eigenen Geschäftsführer, eine eigene Steuernummer. Das kann doch nicht einfach in einen Topf geworfen werden, nur weil die rechtlich zusammenhängen.
Für das Gesetz ist das Türschild und diese rechtliche Hülle wirklich zweitrangig. Es geht der EU um die tatsächliche Unabhängigkeit mit Blick auf die informationstechnischen Systeme.
Ah.
Man kann sich das wie ein großes Mehrfamilienhaus vorstellen.
Okay. Ein Mehrfamilienhaus.
Ja, die getrennten GmbHs sind zwar unterschiedliche Wohnungen mit eigenen Namen an der Tür, ne? Aber wenn alle Wohnungen am selben Wasserrohr und an derselben Heizung hängen...
Sprich, wenn sie sich das gleiche ERP-System, den gleichen Mail-Server oder die zentrale Firewall teilen...
Exakt. Dann betrachtet die EU das als ein einziges, großes, verwundbares System. Ein Hacker, der über die kleine Vertriebs-GmbH in Frankreich durch eine simple Phishing-Mail ins Netz eindringt, ist durch das gemeinsame ERP-System sofort auch in der Produktion im Mutterhaus im Schwabenland.
Okay, das Bild mit dem Mehrfamilienhaus ist extrem einleuchtend. Das zeigt ja das tatsächliche Risiko total gut. Das heißt aber, die einzige rechtliche Möglichkeit, die Zahlen hier nicht zu addieren, ist was? Den Wasseranschluss komplett zu kappen.
Im übertragenen Sinne ja. Sie müssen dem Amt nachweisen können, dass die IT-Systeme der beiden Unternehmen absolut, nachweislich und komplett unabhängig voneinander betrieben werden.
Und seien wir mal ehrlich, in den meisten Firmenverbünden ist das doch gar nicht der Fall, oder?
Natürlich nicht, weil zentrale IT-Dienste schlichtweg billiger, effizienter und sehr viel leichter zu warten sind.
Na klar.
Und da wird dann aus einer kleinen 30-Mann-Tochtergesellschaft durch die Zurechnung der großen Muttergesellschaft ganz schnell ein Konstrukt, das die NIS2-Schwellen weit hinter sich lässt und plötzlich voll reguliert ist.
Wenn ich mir das so anhöre, wird mir echt klar, warum dieser 7-seitige Betroffenheitsprüfbogen, den du mitgebracht hast, so unglaublich wichtig ist.
Mhm.
Man muss ja gerichtsfest festhalten, warum man welche Zahlen addiert hat oder warum man der Meinung war, dass die IT wirklich getrennt ist.
Richtig.
Besonders, wenn man dann noch auf die etwas feineren Ausnahmen schaut. Da gibt es im Dokument diesen Passus mit den vernachlässigbaren Nebentätigkeiten nach § 28 Absatz 3 BSIG.
Ah ja, ein beliebter Strohhalm.
Kann ich mich da als Unternehmen einfach rausreden und sagen, ach wissen Sie, unsere Fertigungssparte ist so klein, die ignorieren wir einfach mal geflissentlich.
Das ist genau der Punkt, an dem viele Firmen leichtsinnig werden. Wenn sie ein Geschäftsfeld haben, das theoretisch unter Anlage 2 fällt, dieses aber für ihr Gesamtunternehmen wirtschaftlich und strukturell wirklich völlig marginal ist, dann können sie es tatsächlich ausklammern.
Aber.
Aber. Wenn irgendwann das BSI vor der Tür steht und fragt, warum sie nicht registriert sind, reicht eben kein mündliches, ja, wir dachten halt, das sei vernachlässigbar.
Klar.
Sie müssen das hart mit Zahlen belegen können. Und genau da hilft das Material. Dieser Bogen zwingt Sie, diese Entscheidung strukturiert herzuleiten, die Umsatzanteile sauber aufzuschlüsseln und das Dokument dann sicher zu archivieren. So haben Sie bei Rückfragen immer eine saubere Dokumentation der Entscheidungsfindung.
Struktur schlägt also in jedem Fall das Bauchgefühl.
Immer.
Gut, spulen wir mal ein bisschen vor. Wir haben das Arbeitsmaterial am runden Tisch ausgefüllt. Wir haben die Zahlen addiert, die Kreuzchen gemacht. Und tja, das Ergebnis steht unten rechts tiefrot auf betroffen.
Okay, der Ernstfall.
Wir sind offiziell eine wichtige Einrichtung. Wir stehen auf der VIP-Liste des Türstehers. Was passiert jetzt? Wann genau muss ich tätig werden, bevor die ersten Strafen drohen?
Die allererste Pflicht, die greift, ist die formelle Registrierung beim BSI nach § 33. Viele denken ja, es gäbe da diesen einen magischen Stichtag, der pauschal für ganz Deutschland gilt.
Den gibt es nicht.
Nein, dem ist nicht so. Das Gesetz besagt, dass Sie Ihre Angaben spätestens 3 Monate nach dem Moment übermitteln müssen, in dem Ihre Einrichtung erstmals als wichtig oder besonders wichtig gilt.
Lass uns das mal konkret machen. Das Umsetzungsgesetz trat am 6. Dezember 2025 in Kraft.
Mhm.
Für die Bestandsunternehmen, die an diesem Tag die Kriterien bereits voll erfüllt haben, lief die Uhr also exakt ab Nikolaus 2025.
Korrekt. Die hatten dann ihre 3 Monate Zeit.
Und für alle anderen?
Für alle anderen, die beispielsweise durch starkes Wachstum, neue Aufträge oder Firmenzukäufe erst später über die Schwellen rutschen, beginnt die 3-monatige Frist ab genau diesem neuen Zeitpunkt.
Ah,
Sie müssen sich als Unternommen also kontinuierlich selbst überwachen.
Das ist die reine formelle Registrierung. Okay. Aber das Gesetz bringt ja noch ganz andere, viel tiefer greifende Pflichten mit sich. Und hier wird es für Sie als Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie Führungskraft sind oder im Bereich Learning and Development, also L&D oder HR arbeiten, echt brandheiß.
Absolut.
Wir reden über die Paragraphen 30 und 38 BSIG. Da geht es um Risikomanagementmaßnahmen. Aber vor allem, und das finde ich so spannend, geht es um die persönliche Verantwortung der Geschäftsführung. Kann der Geschäftsführer das jetzt einfach an den IT-Leiter delegieren und sagen, mach du das mal, ich kümmere mich derweil um den Vertrieb?
Auf gar keinen Fall.
Wirklich nicht?
Nein. Das ist der vielleicht schärfste und schmerzhafteste Hebel im neuen Gesetz. Die Verantwortung wird massiv personalisiert. Die Geschäftsleitung muss die Risikomanagementmaßnahmen nicht nur veranlassen, sie muss sie aktiv überwachen.
Okay, das heißt, sie haftet am Ende auch?
Ja. Und zwar persönlich, für die Nichtumsetzung. Der absolute Clou für eure Zielgruppe ist aber Paragraph 38.
Was steht da drin?
Die Mitglieder der Geschäftsleitung müssen regelmäßig an Schulungen teilnehmen, um ausreichende Kenntnisse im Bereich der Informationssicherheit zu erwerben. Das ist eine explizite Schulungspflicht.
Lass uns das kurz sacken lassen. Der Gesetzgeber diktiert hier de facto den Lehrplan für die C-Level-Ebene.
Genau das tut er.
Das heißt, wenn der CEO sagt, ich habe echt keine Zeit für so ein lästiges IT-Security-Training, ich muss mich um unsere Quartalszahlen kümmern, dann bricht er aktiv geltendes Recht.
Er begeht eine eklatante Pflichtverletzung, ja.
Wahnsinn.
Und das ist der Punkt, an dem L&D-Abteilungen, Personaler und Compliance-Verantwortliche jetzt sofort aufwachen müssen. Es reicht eben nicht mehr, einmal im Jahr ein generisches, langweiliges Phishing-Video per E-Mail an die Belegschaft zu schicken und dann schnell ein Häkchen zu setzen.
Sondern?
Sie brauchen ein nachweisbares, rechtssicheres und hochspezifisches Schulungskonzept für die oberste Führungsebene und parallel dazu natürlich fortlaufende Schulungen für die gesamte Belegschaft, so wie es Paragraph 30 fordert.
Das ist ja ein kompletter Paradigmenwechsel. Früher war IT-Sicherheit oft nur das Problem der Nerds im dunklen Keller. Ich sag mal so salopp. Und heute ist es absolute Chefsache und ein zentrales, haftungsrelevantes Thema für die Personalentwicklung.
Genau so ist es.
Okay, Wahnsinn. Wenn ich mir jetzt also am Montagmorgen meinen persönlichen Überlebensplan zurechtlege, basierend auf dem, was wir heute besprochen haben. Also erstens, ich lade mir diesen Betroffenheitsprüfbogen herunter.
Sehr gut.
Dann checke ich die Anlagen 1 und 2 und falle bitte nicht auf die Illusion rein, dass mein Maschinenbauunternehmen irgendwie zu langweilig für Hacker ist.
Richtig.
Danach schaue ich mir die Mitarbeiterzahlen und Finanzen an und achte penibel darauf, dass Mitarbeiter alternativ zu Umsatz zählen. Die große Falle, die wir besprochen haben. Dann prüfe ich mein Mehrfamilienhaus, also meine Konzernstruktur, ob die IT getrennt ist. Und wenn das Kreuz am Ende bei betroffen landet, plane ich sofort die Schulungen für die Geschäftsführung und die Belegschaft. Habe ich auf diesem Prüfpfad jetzt irgendetwas Essentielles vergessen?
Nein, das ist eine wirklich hervorragende Zusammenfassung der wichtigsten Punkte. Der Prüfbogen hilft Ihnen genau dabei, das sauber und chronologisch abzuarbeiten. Mein Tipp an dieser Stelle wäre nur noch, beziehen Sie Ihre IT-Leitung, Ihre Compliance-Abteilung und die Geschäftsführung von Anfang an mit ein. Setzen Sie sich zusammen an einen Tisch. Machen Sie das nicht alleine im stillen Kämmerlein.
Ja, das ergibt absolut Sinn. Lass uns doch diese komplexe Gemengelage für unsere Hörerinnen und Hörer in unseren klassischen 5 Takeaways bündeln. Ein kühler Kopf und ein strukturierter Prozess schlagen ja bekanntlich das Bauchgefühl.
Auf jeden Fall. Fängst du an?
Gerne. Takeaway Nummer 1. Die strikte Reihenfolge. Prüfen Sie immer erst die Einrichtungsart nach Anlage 1 oder 2 BSIG und erst danach die Größenschwellen.
Genau. Takeaway Nummer 2. Anlage 2 im Fokus behalten. Viele Branchen wie Maschinenbau, Lebensmittelindustrie oder Forschungseinrichtungen sind erfasst, auch wenn sie sich selbst vielleicht gar nicht als kritische Infrastruktur wahrnehmen.
Nummer 3. Die Mitarbeiterumsatzfalle. Die Schwellenwerte sind gemischt verknüpft. Wer die Mitarbeiterzahl also zum Beispiel über 50 überschreitet, ist erfasst. Völlig unabhängig von einem vielleicht niedrigen Umsatz.
Dann Nummer 4. Die Konzernzurechnung beachten. Mitarbeiter von Partner- oder verbundenen Unternehmen werden grundsätzlich mitgezählt. Es sei denn, die IT-Infrastruktur ist absolut und nachweislich unabhängig.
Und schließlich Nummer 5. Haftung und Schulung. Bei Betroffenheit haften Führungskräfte strenger und müssen laut Paragraph 38 BSIG persönliche Schulungen zur Informationssicherheit absolvieren. Da ist L&D gefragt.
Das sind die 5 wichtigsten Punkte kompakt auf den Punkt gebracht.
Eines würde mich jetzt aber zum Abschluss noch brennend interessieren.
Schieß los.
Na, wir haben die ganze Zeit darüber gesprochen, wie der Staat über dieses Gesetz versucht, die Unternehmen zu regulieren. Was ist aber, wenn ich diesen ganzen Prozess durchlaufe, jede Zahl 3-mal prüfe und zu dem Schluss komme, puh, Glück gehabt. Wir haben nur 40 Mitarbeiter, kaum Umsatz, keine komplizierten Verbundunternehmen. Wir sind offiziell nach § 28 BSIG nicht betroffen. Kann ich das Thema NS2 dann komplett von meiner Festplatte löschen?
Naja, eines sollten Sie dabei unbedingt im Hinterkopf behalten. Selbst wenn Sie durch alle gesetzlichen Raster fallen und vermeintlich aufatmen können, schauen Sie nicht nur auf das Gesetz. Schauen Sie auf Ihren Markt. Wer kauft eigentlich Ihre Produkte? Wer sind Ihre größten Kunden?
Als mittelständischer Zulieferer verkaufe ich in der Regel an die großen Player. An die Automobilkonzerne, an große Industrieanlagenbauer.
Genau. Und diese großen Konzerne sind garantiert reguliert. Sie gelten als wichtige oder besonders wichtige Einrichtungen. Das Gesetz verlangt von ihnen zwingend, dass sie nicht nur ihre eigene IT absichern, sondern auch die Sicherheit ihrer gesamten Lieferkette gewährleisten wissen. Was glauben Sie, was diese Konzerne jetzt tun werden?
Ich verstehe. Die werden den regulatorischen Druck einfach nach unten durchreichen?
Ganz genau. Der Staat muss sie überhaupt nicht direkt zwingen. Ihre eigenen Top-Kunden werden NIS2-Compliance einfach per B2B-Vertrag von ihnen fordern. Sie bekommen dann einen 40-seitigen Fragebogen ihres größten Auftraggebers zur Informationssicherheit auf den Schreibtisch.
Wahnsinn.
Und wenn sie den nicht ausfüllen können oder die geforderten Standards nicht erfüllen, dann fliegen sie gnadenlos aus der Lieferkette. Das Gesetz erwischt sie in diesem Moment quasi durch die Hintertür. Völlig unabhängig davon, was § 28 eigentlich sagt.
Das ist ein verdammt kalter Schauer, der einem da am Ende nochmal über den Rücken läuft. Um auf unser Bild vom Anfang zurückzukommen, selbst wenn der Türsteher sie am Eingang nicht zwingt, sich auszuweisen, wenn die Typen, die drinnen die teuren Drinks bestellen und ihr Geschäft am Laufen halten, plötzlich sagen, wir machen nur noch Geschäfte mit Leuten, die Sicherheitsstandards der VIP-Liste erfüllen, dann haben sie trotzdem ein gewaltiges Problem, wenn sie unvorbereitet sind.
Exakt. Deshalb ist es so essentiell, sich jetzt mit dem Thema zu beschäftigen und sich abzusichern, selbst wenn man auf den ersten Blick durchs Raster zu fallen scheint. Man muss die eigene Position in der Lieferkette wirklich verstehen.
Ein extrem starker Gedanke zum Schluss.
Bevor wir diese detaillierte Analyse heute abschließen, muss ich noch kurz den notwendigen rechtlichen Hinweis platzieren.
Ja, bitte.
Unsere Diskussion hier basiert auf dem Recherchestand unserer Fachredaktion vom 21. Juli 2026. Sie vermittelt allgemeines Grundlagenwissen und ersetzt natürlich keine juristische Einzelfallprüfung. Bei Unklarheiten ist immer der offizielle Gesetzestext verbindlich und es ist absolut ratsam, sich fachkundigen juristischen Rat einzuholen.
Ein sehr wichtiger Hinweis, danke dafür. Sie finden natürlich alle hilfreichen Links in den Shownotes. Dort gibt es auch den direkten Link zum kostenlosen Download des angesprochenen Betroffenheitsprüfbogens im PDF-Format.
Genau, laden Sie sich den runter.
Den können Sie digital ausfüllen, in der Schublade oder besser noch digital sicher ablegen, um im Ernstfall genau diese fundierte Dokumentation vorweisen zu können. Verlassen Sie sich bei NIS2 bitte nicht auf Ihr Bauchgefühl. Holen Sie sich die Struktur. Vielen Dank für diese tiefen Einblicke heute.
Sehr gern. Es ist ein komplexes Thema, aber mit der richtigen Struktur absolut machbar.
Das war's für die heutige Ausgabe. Wir hören uns bei der nächsten Analyse wieder. Bleiben Sie neugierig.
Schulung digital. Der B2B-Podcast für digitale Weiterbildung. Dieser Podcast wird präsentiert von Kiyuno. Online-Schulungen für Ihr Unternehmen. Fokussiert, rechtssicher und sofort einsatzbereit.